Willkommen zu diesem Büchermontag. Am Mikrofon ist Knut Kautzen. Wir reden heute, da Kamala Harris offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ernannt wird, über diese Politikerin mit ihrer Biografin Marie Astrid Langer. Und es ist ja, Frau Langer, bemerkenswert, wie sehr die politischen Gegner von Kamala Harris versuchen, die bisherige Vizepräsidentin und knallharte Fragestellerin bei Senatsanhörungen durch ihre Lust am Lachen in ein schlechtes Licht zu rücken. Wie sehen Sie das eigentlich?
Dass das Lachen einer Frau kritisiert wird, sehen wir seit Jahren in der Politik. Aber ich glaube, das Ausmaß dessen, inwiefern Harris Lachen nun kritisiert wird, ist einfach ein Versuch der Republikaner, diese Frau unsympathisch zu machen, weil die natürlich Angst davor haben, dass jemand, der jung, deutlich jünger als Donald Trump und charismatisch ist und eben auch durchaus gerne mal lacht, das ist alles ein Versuch, diese Frau zu diskreditieren und durch den Schlamm zu ziehen. Und ja, die Frage wird sein, ob das bei der republikanischen Basis auch so ankommt oder ob es nicht zurückschlägt für die Republikaner und einzelne potenzielle Trump-Wählerinnen es unfair finden, dass eine Frau für ihr Lachen kritisiert wird und das womöglich eher in die Arme von Harris treibt.
Wir werden es sehen. Wir reden, Frau Langer, gleich ausführlich über ihr Kamala Harris-Porträt. Außerdem geht es in dieser Stunde um das Buch der amerikanischen Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, Die Tyrannei der Minderheit, warum die amerikanische Demokratie am Abgrund steht und was wir daraus lernen können. Und auch zwei Roman-Neuerscheinungen erwarten Sie bei uns.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und wir legen musikalisch los mit einem Song von Ray LaMontagne aus den Vereinigten Staaten, aus New Hampshire. Step into your power.
If you want it, you can have it. All you gotta do is just reach out and grab it. If you want it, you can have it. All you got to do is just reach right out and grab it.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child. You need, you already own. Well, it was given to you on the day that you were born. Anything that your heart can dream, you can make it reality.
Step on up,
step into your power.
Step on up,
step into. Listen, don't be afraid, don't be afraid to fall. So getting back up is gonna make you stronger. God only made one like you. So come on, baby, and just do what you were born to do.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Sie hören Bayern 2. Als Kamala Harris 2020 Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten wurde, war der amerikanische Präsident Joe Biden voll des Lobes über sie.
Kamala, as you all know, is smart, she's tough, she's experienced, she's a proven fighter for the backbone of this country, the middle class.
Kamala ist klug, tough. Sie hat Erfahrung, eine Kämpferin für die Mittelschicht. Sie weiß, wie man regiert und harte Entscheidungen trifft. Sie kann mit diesem Job sofort loslegen.
She's ready to do this job on day one.
Soweit Joe Biden damals, und Kamala Harris ihrerseits selbst sagte bei Antritt ihres Amtes als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten:
Mir wurde beigebracht, dass ein Nein nicht das Ende ist. Niemand hat mir gesagt, deine Möglichkeiten sind endlos und was immer du tun möchtest, kannst du auch machen. Nein, mir wurde beigebracht, dass viele Leute sagen werden, es ist unmöglich, aber höre nicht auf sie.
Das war 2021. In eben diesem Jahr hat die Journalistin Marie-Astrid Langer, Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in San Francisco, ihr Kamala Harris-Porträt als gut 200-seitiges Buch veröffentlicht, das jetzt, da die 59-jährige Kamala Harris unmittelbar vor der Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten steht, eine eingehendere Auseinandersetzung verdient hat. Marie-Astrid Langer ist mir aus San Francisco zugeschaltet. Guten Tag, Frau Langer.
Hallo, Herr Kortzen.
Lassen Sie uns eingangs über das Amt des Vizepräsidenten als solches reden. Das ist ja lange Zeit als unbedeutend verspottet worden, obwohl 15 der bisher 46 amerikanischen Präsidenten zuvor das Stellvertreteramt inne gehabt haben. Also mehr als ein Drittel aller Präsidenten war zuvor Vizepräsident. Benjamin Franklin soll dennoch mal vorgeschlagen haben, den Vizepräsidenten als eure überflüssige Exzellenz anzusprechen. Hat Kamala Harris ihre Zeit als Vizepräsidentin so nutzen können, dass sie nicht als unbedeutend oder überflüssig wahrgenommen wurde? Hat sie sich profilieren können?
Das ist eine sehr spannende Frage und da gibt es viele Facetten dazu in der Antwort. Zum einen, wir haben es eben gesagt, ist es eigentlich die Aufgabe der Vizepräsidentin, im Schatten des Präsidenten zu verschwinden. Also die Verfassung sieht diesem Amt keinen konkreten Aufgaben- oder Pflichtenkatalog zu, einzig dann einzuspringen, wenn der Präsident eben das aus welchem Grund auch immer nicht mehr tun kann. Kamala Harris' Job ist es also, ein unauffälliges Profil zu bewahren und einfach nur die Aufgaben und die Errungenschaften des Präsidenten nach außen zu verkaufen. Das hat sie in jedem Fall gemacht. Gleichzeitig hat sie aber in einem Bereich keine besonders gute Aufgabe gemacht. Der Präsident hatte sie nämlich mit dem Dossier der Migration beauftragt. Um ganz genau zu sein, sollte sie die Ursachen dieser riesigen Migrationsströme, die in die USA drängen, bekämpfen. Das ist ein sehr undankbarer Job, das muss man so sagen, daran scheitert ja seit Jahren, finde ich seit Jahrzehnten sogar, der Kongress. Aber Harris hat auch einfach keine gute Figur dabei gemacht. Sie hatte beispielsweise im Sommer 21 ein Interview gegeben, in dem sie hat durchklingen lassen, dass sie gar nicht so versteht, warum diese Grenzproblematik den Amerikanern so wichtig ist. Sie hat das so weggelacht und das wurde ihr nachher in der Presse hier sehr negativ ausgelegt. Als Folge dieser negativen Berichterstattung ist sie dann nachher ziemlich verschwunden von der Bildoberfläche und Sie haben es angetönt in Ihrer Frage, hat lange eine wirklich blasse Figur gemacht, selbst für Verhältnisse eines Vizepräsidenten. Aber dann kam ja vor 2 Jahren dieses aufsehenerregende Grundsatzurteil des Supreme Court, das das Recht auf Abtreibung revidiert hat. Und Harris kämpft seit ihrer Zeit hier in San Francisco für das Recht von Frauen auf Abtreibung und seitdem konnte sie tatsächlich der Regierung Biden-Harris gute Dienste leisten, indem sie nach außen versucht hat, dafür zu kämpfen, dass eben dieses Recht wiederhergestellt wird und die Wählerbasis dafür zu begeistern.
Kamalas Nichte Mina Harris hat, was damals scharf kritisiert wurde, 2021 am Tag vor der Amtseinführung ihrer Tante Kamala ein Kinderbuch herausgebracht, das den schönen Titel Ambitious Girl, ehrgeiziges Mädchen, trug und prompt auf Platz 1 der Bestsellerliste landete. Ist Kamala Harris selbst so ein ehrgeiziges Mädchen?
Ja, das kann man nicht von der Hand weisen und das ist ja eigentlich auch nichts Negatives. Es ist im Gegenteil, wenn man sich als Frau in der amerikanischen Politik bis in die höchsten Ämter durchkämpfen will, dann geht das ohne Ehrgeiz garantiert nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Harris ihren Ehrgeiz eigentlich immer Richtung öffentlichen Dienst ausgelegt hat. Also sie hatte ja Jura studiert und hat sich danach eben für eine Karriere als Staatsanwältin entschieden. Das ist enorm unüblich für eine schwarze Frau in den USA. Also selbst im Jahr 2019 waren 95% der Staatsanwälte hier im Land auf Lokal- und auf Bundesebene weiß und der ganz große Anteil davon waren weiße Männer. Ich habe mit einer früheren Kommilitonin von Harris studiert und sie hatte gesagt, dass es wirklich damals für Aufsehen gesorgt hat in ihrem Freundeskreis, dass Harris sich dazu entschieden hatte, Staatsanwältin zu werden. Alle anderen afroamerikanischen Freundinnen von ihr waren eher Corporate Lawyers, also Firmenanwälte geworden oder sind in Bürgerrechtsbewegungen eingetreten als Anwälte, beispielsweise in die ACLU. Aber Harris hat gesagt, nein, sie hat verstanden, wenn man wirklich was verändern will, dann muss man Staatsanwalt werden. Und letztlich zahlt sich ja diese Ambition, diesen sehr eigenen Weg zu gehen, nun vermutlich womöglich für sie aus, denn sie wird versuchen, das Argument zu bringen, dass sie als Staatsanwältin in einer einzigartigen Position ist, gegen den strafrechtlich verurteilten Donald Trump zu gewinnen.
Eine Phrase, die Kamala Harris häufig benutzt, ist ja unburdened by what has been, also unbelastet, unbeschwert durch das, was gewesen ist. Wie sehr kann ihre ja von vielen Afroamerikanern kritisch gesehene Vergangenheit als kalifornische Bezirks- und Generalstaatsanwältin sowie Justizministerin ihr insgesamt doch sehr polizeifreundliches Gebaren von damals heute zur Belastung werden? Sie zitieren ja in Ihrem Buch diesen Spruch, der in linken Kreisen kursiert: Kamala Harris is a cop.
Ja, das wird nun eben tatsächlich interessant sein zu beobachten in den nächsten Monaten. Also ich habe im Zuge der Buchrecherchen hier auch mit afroamerikanischen Aktivisten in der Bay Area telefoniert, die höchst empört sind darüber, wie sich aus ihrer Sicht Harris verkauft hat für dieses Staatsamt, weil sie aus ihrer Sicht eben nicht genug eintritt für die Belange Schwarzer. Man muss aber auch erkennen, dass sich die Demokratische Partei verändert hat im Laufe der letzten Jahre. Also in den letzten Jahren gab es in gewisser Weise erst einen Linksruck in der Partei. Der Höhepunkt dessen haben wir im Sommer 2020 gesehen mit der Defund the Police und Black Lives Matter Bewegung. Im Zuge dessen erschien Harris Vergangenheit wirklich in einem sehr düsteren Licht, denn auf einmal war es eine Hypothek und keine Leistung, wenn man jahrelang als Top-Strafverfolgerin gearbeitet hatte. Tatsächlich ist es aber so, dass inzwischen der Zeitgeist an der demokratischen Basis wieder gedreht hat. Also angesichts dieser Verurteilung von Donald Trump als Straftäter erscheint es eben tatsächlich als Vorteil, dass Harris einmal der Top-Cop war und gegen genau solche Verbrecher, wenn man so will, vorgegangen war. Das heißt, es wird interessant sein zu sehen, ob die demokratische Basis hier, zumindest in Kalifornien, die ja sehr links ist, ihr das nachsieht und sich nun geschlossen hinter ihre Kandidatin stellen wird.
Sie zeichnen, Frau Langer, Kamala Harris ja als eine sehr zielstrebige, taktisch klug agierende Person einerseits, aber auch als eine Politikerin, deren eigene Überzeugung mitunter so unscharf wird, dass ihr Verhalten an Opportunismus grenzt. Sie schreiben, sie wechselte einige ihrer Standpunkte im Laufe der Jahre wohl auch, um zum Zeitgeist aufzuschließen. Ist das eine ihrer Schwächen?
Es ist tatsächlich so, dass Harris in den vergangenen Jahren verschiedene Flip-Flops, wie man so schön auf Englisch sagt, eingenommen hat. Sie war als Staatsanwältin sehr entschieden gegen Marihuana-Delikte vorgegangen und hat dann später aber auch zugegeben an dem Interview, dass sie selber schon Joints geraucht hat und hey, ihre Familie stammt ja schließlich aus Jamaika. Auch bei dem Thema Busing, das ja zu einem heftigen Schlagabtausch mit Joe Biden 2019 geführt hatte, ist eigentlich unklar, ob sie das gut fand, dass damals junge afroamerikanische Frauen wie sie in weiße Schulen transportiert wurden oder ob sie das kritisch sieht. Sie hält sich da tatsächlich häufig alle Optionen offen, um zu gucken, wem sie dann am Ende nun gefallen können sollte. Aber sind wir mal ehrlich, viele Politiker sind opportunistisch. Und wenn man sich Harris' Leistungsausweis insgesamt anschaut im Laufe der letzten Jahrzehnte, dann ist es eine Tatsache, dass sie eher eine moderate Demokratin ist. Also sie ist keineswegs ideologisch wie ein Bernie Sanders. Aber das kann ihr eben nun im Präsidentschaftswahlkampf tatsächlich nutzen, denn viele Amerikaner würden ideologisch Linke wie ein Sanders oder auch eine Alexandra Ocasio-Cortez für unwählbar halten. Und tatsächlich hat man als gemäßigter Kandidat der Mitte womöglich bei den Demokraten bessere Chancen.
So wie Sie das Netzwerk von Kamala Harris schildern, das ja aus ihrer Uni-Zeit herrührt, die Schwesternschaft Alpha Kappa Alpha, der sie angehört, aber auch beste Verbindungen nach Hollywood unterhält sie ja, kann es sie wahrscheinlich nicht wirklich überrascht haben, dass Kamala Harris binnen kurzer Zeit über 300 Millionen US-Dollar Spendengeld hat einsammeln können, oder?
Nee, also das hat mich wirklich nicht überrascht, denn schon in ihrer Zeit hier in San Francisco, als sie ihre politische Karriere damals als Bezirksstaatsanwältin lanciert hatte, da war sie enorm gut darin, von verschiedenen Quellen Gelder einzusammeln. Also Harris hat ein Talent dafür, dass sie sowohl mit der Arbeiterklasse connecten kann, wenn man so will, aber eben auch mit reichen, einflussreichen Kreisen, wie beispielsweise dem Silicon Valley oder auch Hollywood oder auch anderen Vermögenden und einflussreichen Politikern. Da ist sie überall hervorragend vertratet und eben auch ihre Wurzeln, wie Sie haben es angesprochen, in die Schwesternschaft von Howard, die weiß sie bis heute ganz clever einzusetzen.
Wie wird Ihrer Meinung nach das politische Duell, die Wahlschlacht gegen und mit Donald Trump ablaufen, Ihrer Einschätzung nach? Also Trump hat Sie vor Jahren schon als Monster sowie furchtbarste und gemeinste Frau angegriffen. Sie hat Donald Trump im Gegenzug als das bezeichnet, was er nachweislich ist, als Kriminellen. Wird das ein schmutziger Wahlkampf werden?
Ich bin da selber sehr gespannt, wie zivilisiert oder nicht dieser Wahlkampf verlaufen wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ja auch ein Kampf der Geschlechter. Also Donald Trump tritt erneut gegen eine Frau an und er muss aufpassen, dass er nicht zu sehr die Unterstützung von Republikanerinnen verliert, wenn er despektierlich mit Harris als Frau umgehen sollte. Und gleichzeitig muss Harris aber auch, und das ist einfach eine Tatsache nach wie vor in der Politik, aufpassen, dass sie nicht arrogant als Politikerin rüberkommt. Also da werden manchmal Frauen ja tatsächlich noch mit anderen Maßstäben beurteilt. Und ich bin sehr gespannt, wie schmutzig dieser Wahlkampf nun werden wird oder ob es vielleicht, man kann es ja nur hoffen, auch um Substanz in der Politik gehen wird. Also wirklich um einen Vergleich der verschiedenen politischen Visionen, die beide für dieses Land haben.
Beide Kandidaten, Harris wie Trump, sind jetzt auf der chinesischen Kurzvideo-Plattform, die bald verboten werden könnte in den Vereinigten Staaten, auf TikTok. Und da ist Harris mit ihrem Chuck Taylor-Turnschuh-Look und ihrer Lust am Tanzen natürlich eindeutig im Vorteil gegenüber dem etwas hüftsteifen Donald Trump. Wird diese Wahl auch über so einen mächtigen digitalen Kanal wie TikTok entschieden?
Es ist ja schon seit einigen Wahlzyklen so, dass die sozialen Netzwerke eine enorm große Rolle spielen. 2016, wenn wir uns erinnern mögen, war Facebook noch viel relevanter. Da gab es TikTok hier in den USA noch gar nicht. Und im Jahr 2024 ist eben das Netzwerk der Stunde TikTok. Tatsächlich hat da Kamala Harris einen Vorteil, weil ihr K-Hive, wie ihre sehr treue Anhängerschaft ja auch genannt wird, weil der K-Hive eben besonders aktiv auf TikTok ist. Aber machen wir uns nichts vor, die sozialen Netzwerke funktionieren auch so, dass sie einem immer mehr Inhalte vor die Nase setzen, die man eh ohnehin schon gut fand. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Algorithmen von TikTok auf einmal den knallharten Trump-Wählern tanzende Kamala Harris-Videos präsentieren werden, außer ein J.D. Vance macht sich vielleicht gerade darüber lustig. Das heißt, die Blasen innerhalb dieser sozialen Netzwerke werden eigentlich dazu führen, dass die Anhängerschaft der beiden, also die loyale Basis von beiden, vor allen Dingen mehr Inhalte auf den Plattformen präsentiert bekommt.
Ja, ich finde in Ihrem Buch, Frau Langer, zwei afroamerikanische Schriftstellernamen, die für Kamala Harris wichtig zu sein scheinen. Der eine ist James Baldwin, die andere Maya Angelou. Weil wir hier im Büchermagazin miteinander reden, weiß man, welche Literatur für Sie prägend gewesen ist? Über Ihren Musikgeschmack weiß man ja schon so einiges, auch über Ihre kulinarischen Vorlieben. Aber was ist mit der Literatur?
Also Maya Angelou hat offenbar einen besonderen Platz in Kamala Harris' Herzen, denn ich weiß, dass Harris, als sie ihren jetzigen Ehemann Doug Emhoff geheiratet hat in Los Angeles vor einigen Jahren, dass sie da ein Gedicht vorgelesen bekommen hat, das ihre Nichte Mina vorgetragen hatte, das eben auch von Maya Angelou war. Und die Tatsache ist eben auch, dass speziell afroamerikanische Künstler, seien es Buchautoren, sei es Sänger, aber auch malende Künstler, Harris sehr wichtig sind. Also auch in ihrem Wohnsitz als Vizepräsidentin hat sie mehrere Porträts von afroamerikanischen Künstlern hängen, wo es ihr eben speziell wichtig war, welchen Hintergrund die Künstler haben und nicht so sehr, was nun konkret dargestellt wurde. Also ich glaube, breiter gefasst kann man sagen, afroamerikanische Künstler sind für Harris sehr wichtig, weil sie sich eben auch selbst als Afroamerikanerin versteht.
Das sagt Marie Astrid Langer. Sie ist die Autorin des bei Suhrkamp erschienenen Kamala Harris Porträts, das 16 Euro kostet. Frau Langer, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch.
Vielen Dank.
You want the kind of love that tiptoes through the house and doesn't make any noise. The kind of love that comes so naturally, as if you didn't have. that doesn't make it any less true. Or you want an easy fix for a problem you can't articulate. Or you want an easy fix just to give yourself a little break. Or you want an easy fix for a problem you can't.
Die Moonmaids aus Regensburg waren das mit Easy Fix. Sie hören Bayern 2. Ist die Demokratie als Staatsform in Gefahr? Liegen die westlichen Demokratien im Sterben? Warum erscheint das einstige demokratische Erfolgsmodell immer weniger resilient gegen autokratische Bedrohungen? Genau diese Fragen stellten die beiden Politikwissenschaftler Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt zu Beginn der Trump-Ära. 2018 erschien damals ihr Buch »Wie Demokratien sterben« in Deutschland und wurde zum Sachbuch-Bestseller. Das Buch war vor allem deshalb so erfolgreich, weil es sich nicht in Debattengeraune erging, sondern systematisch systemische Gründe und historische Präzedenzfälle für den Niedergang zusammentrug und daraus Lösungsansätze entwickelte. Bereits in diesem Buch wiesen sie dabei auch auf Schwächen der amerikanischen Verfassung hin. Nun ist ihr Nachfolgebuch »Die Tyrannei der Minderheit« erschienen. Das beschäftigt sich mit eben genau solchen Fehlern, Webfehlern könnte man sagen, im Bauplan westlicher Demokratien, die sie zunehmend handlungsunfähig machen. Vor allem geht es dabei um die Vereinigten Staaten und ihre ja fast schon sakrosankte Verfassung. Maximilian Sippenauer hat das Buch gelesen.
Die Hoffnung, mit der die Politologen Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt ihre Krankenakte zur politischen Landschaft der USA beschließen, wirkt schon jetzt obsolet. Die Hoffnung auf ein Ende der Radikalisierung, die Hoffnung auf ein demokratisches System, das Probleme aushandelt, sich in seinen Anschauungen zu häuten weiß, das heilt. All das wirkt nach dem gescheiterten Attentat auf Donald Trump wie Makulatur. Im Gegenteil, ein über Jahrzehnte kultivierter Politikstil könnte sich nun final auszahlen. Die Autoren nennen ihn die Tyrannei der Minderheit. Das Buch »Die Tyrannei der Minderheit« untersucht die systemischen Bedingungen, unter denen sich die Vereinigten Staaten in ein tief gespaltenes Land verwandeln konnten, das längst unfähig zu grundlegenden Reformen ist. Ein Land, das den Vorzug einer Demokratie nicht mehr versteht, der da heißt, wenn man gewinnt, gewinnt man wenig. Verliert man aber, ist wenig verloren. Der Verlierer richtet Personal und Programm neu aus und bald ist ja wieder Wahl. Der politische Alltag der USA aber, so die Autoren, sähe inzwischen anders aus. Jede Wahl wird zur letzten hochstilisiert. Der Kulturkampf hat das Prinzip Aushandlung abgelöst. Es herrscht Blockadestimmung. Vor allem die Republikaner hätten dabei einen Politikstil perfektioniert, der es ihnen erlaube, trotz demokratischer Minderheit Reformen zu torpedieren. Die Möglichkeit dafür bietet ihnen ausgerechnet die amerikanische Verfassung. Bei ihrer Niederschrift 1787 war die US-Verfassung vor allem eines, ein Kompromisspapier. Sklaverei, Gleichstellung, das Machtgefüge zwischen den Bundesstaaten, viele Probleme können damals nur lose adressiert, nicht aber gelöst werden. Die Gründerväter wissen, diese Verfassung ist ein Anfang, mehr nicht. Sie ist gespickt mit technischen Zugeständnissen, wie etwa dem Wahlmännerkollegium. Heute sind die USA das letzte moderne Präsidialsystem, das seinen Präsidenten nicht direkt wählt, sondern vermittelt über die Wahlmänner der einzelnen Bundesstaaten. Das Problem? Egal, ob in einem Bundesstaat 51% oder 90% für einen Kandidaten stimmen, der Einfluss der Wahlmänner auf das Gesamtergebnis bleibt der gleiche. Das bedeutet, die Stimme aus einem bevölkerungsstarken Bundesstaat zählt deutlich weniger als die aus einem bevölkerungsarmen. Levitsky und Ziblatt weisen nach, wie die Republikaner seit den 60ern diese Logik für sich nutzen und ihre Politik ideologisch sukzessive auf die dünn besiedelten, meist tief konservativen Staaten im Mittleren Westen zuspitzen. Das Resultat? Zwischen 1992 und 2020 gewinnen die Republikaner nur eine Präsidentschaftswahl mehrheitlich. Trotzdem gehen sie dreimal als Sieger hervor. Umgerechnet reicht ihnen aktuell die Minderheit von 47% der Gesamtstimmen zur Präsidentschaft. Neben solchen verfassungsimmanenten Schwächen kritisieren Lewitsky und Ziblatt aber auch viele ungeschriebene Konventionen, die sich über die Jahrhunderte zu regelrechten Demokratiebremsern entwickelt haben, etwa das Filibustern. Das Filibustern erlaubt es, eine Abstimmung im Senat durch eine endlose Rede auf unbestimmt zu verzögern. Nur eine Supermehrheit von 60% der Senatoren kann das beenden. Ursprünglich war das Filibustern allein aufgrund der körperlichen Anstrengung eine absolute Seltenheit. Seit es aber genügt, einen Filibuster nur anzudrohen, hat diese skurrile rhetorische Taktik dazu geführt, dass de facto nur mehr mit 60% der Senatsstimmen ein Gesetz in dieser Kammer verabschiedet werden kann. Das bedeutet, eine Minderheit von rund 2/5 der Senatoren kann die Mehrheit aushebeln. Lewitsky und Ziblatt liefern etliche weitere Beispiele für politische Mechanismen, die erklären, wie eine zahlenmäßige Minderheit aus vornehmlich Weißen, Reichen, Konservativen so erfolgreich ihre Politik durchbringen kann. Wahlkreismanipulation, die unbegrenzte Amtszeit der Verfassungsrichter, die Senatsaufteilung. Und sie betten all diese Systemmängel in eine Geschichte der amerikanischen Demokratie ein, die unterstreicht, diese Fehler sind nicht zufällig. Die Tendenz, dass privilegierte Minderheiten dominieren, ist ein immer noch nicht final korrigierter Urfehler im Bauplan der amerikanischen Verfassung. Und trotz des Kulturwandels der letzten Jahrzehnte, nur echter Veränderungswille auf beiden Seiten des politischen Spektrums könnte diese unfairen Mechanismen tilgen. Es ist erhellend und bitter zugleich, die Tyrannei der Minderheit zu lesen. Erhellend, weil das Buch hinter all dem ideologischen Geraune hiesiger Politexperten nüchtern Systemprobleme und Lösungsansätze aufzeigt. Und es ist bitter, da nach der Lektüre noch deutlicher wird, wie weit fortgeschritten die Aushöhlung der US-Demokratie inzwischen ist und wie erfolgreich die Republikaner ihr grenzdemokratischer Politstil gemacht hat. Auch im aktuellen Wahlkampf deutet nichts auf ideologische Abrüstung hin. Vielmehr könnte das eintreten, vor dem Lewitsky und Ziblatt in ihrem Buch so eindringlich warnen, dass aus der Tyrannei der Minderheit eine offene Autokratie wird.
Maximilian Sippenauer war das über das Buch »Die Tyrannei der Minderheit«, warum die amerikanische Demokratie am Abgrund steht und was wir daraus lernen können. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt ist es bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen für 26 Euro. Hier sind Nils Kopbruch und Gisbert zu Kniphausen mit einem Song aus dem Jahr 2012, jeden Montag.
Jetzt steh ich wieder an der Stelle, wo ich dich getroffen hab. An einem Tag wie alle anderen Tage mitten in der Stadt. Ein Gesicht von tausend, das mich angesehen hat. Als wär's die Antwort auf die Fragen und seitdem such ich danach. Ich suche im Sand nach deinen Spuren und auf Bildern dein Gesicht. Ich frag am Bahnhof und am Hafen, ob du da warst oder nicht. Von jedem, der vorbeikommt, will ich wissen, ob du's bist. Und jedem, der mir zuhört, sag ich, dass ich dich vermiss. Jeden Montag.
Jeden Montag.
Jeden Dienstag. Sehnsucht sich erfüllt und wachen auf und fangen neu an. Ich denk an die, die bei mir waren bis zu diesem Tag. Ich denk an die, die mit mir auf der gleichen Straße waren. Das alles wird gewesen sein, doch jetzt ist es noch da. Und wenn wir uns vermissen, dann nur weil wir glücklich waren. Jeden Montag. Sehnsucht sich erfüllt und diese Hoffnung hört nie auf. auf mein Gesicht, so als ob du weißt, dass ich, bis du wiederkommst, in deinen Augen bleib. Ich will nur meinen Frieden machen und darum warte ich drauf, dass wir uns noch wiedersehen, bevor nichts bleibt als Staub. Nichts bleibt als Staub.
Im Moment liegt das literarische Leben ja mehr oder minder brach. Alle Welt ist im Sommerurlaub, genießt die Wärme und leidet hoffentlich nicht unter allzu starker Hitze. Und wenn doch, so greift vielleicht der ein oder die andere zum Zwecke der Abkühlung zu einem Roman, der Kälte heißt und vom polnischen Autor Stepan Twardoch stammt. Der 44-jährige Twardoch ist seit seinem Roman Morphin, der vor 10 Jahren in deutscher Übersetzung erschien, ein Name auch hierzulande. Seitdem hat er stattliche 5 weitere Bücher veröffentlicht und nun sein 6. Kälte eben. Und Twardoch wird mit einer Lesung daraus Anfang September das Internationale Literaturfestival in Berlin eröffnen. Ein Roman über einen russischen Revolutionär, der aus dem Gulag flieht. Katrin Hilgruber stellt das Buch vor.
Pilchowice. Immer wieder kommt der Schriftsteller Stepan Twardoch auf seinen oberschlesischen Heimatort zurück. Im einstigen Pilchowitz und Umgebung ist Twardochs Familie seit 400 Jahren ansässig. Aus dieser Region stammt auch der Abenteurer Konrad Widuch, dessen Leben der neue Roman Kälte erzählt. Sein Element ist das Wasser, genauer das Polarmeer, in das der Ich-Erzähler namens Stepan Twardoch in der Rahmenhandlung in See sticht. Eingeladen hat ihn die Yachtbesitzerin Borghild, eine Zufallsbekannte aus Spitzbergen.
Nach 6 Stunden hatte die Yacht das Kap Liné passiert. Einen Augenblick später waren wir schon auf dem offenen Ozean. Im Stahlgrau des mit dem Meer verschwimmenden Himmels lauerte jene schreckliche Bedrohung, die ich jedes Mal fürchte, wenn ich aufs Meer hinausfahre. Ich habe den Ozean, seine düstere, heidnische Macht, immer gefürchtet. Deshalb habe ich ihn so geliebt. Ein altes englisches Sprichwort sagt, nur Dummköpfe haben keine Angst vor dem Meer.
Als Borghild von Twardochs oberschlesischer Herkunft erfährt, übergibt sie ihm das Notizbuch eines gewissen Konrad Widuch, mit dem sie offenbar verwandt ist. Widuch wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Pilchowice geboren. Wie dort üblich wird er Bergarbeiter, schließt sich dann aber den Rotarmisten an. Seine Aufzeichnungen beginnen am 16. Juni 1946. Was nun auf gut 400 Seiten folgt, ist eine gewalttrunkene, überaus maskuline Saga über die Schrecken, die der Bolschewismus über die Welt gebracht hat. Dabei ist Konrad Widuch anfangs von der russischen Revolution begeistert und kämpft in der Reiterarmee.
Angst also hatte ich damals vor niemandem, weder vom Kaiser noch vom Zaren. Noch vor den Polen, den Weißen oder Grünen, oder vor Machnow, vor Wrangel. Ich fürchtete weder die Kapitalisten, noch Stalin, noch Lenin, noch Trotzki. Denn wer war ich damals? Ich war schön, jung und schrecklich dumm. Und wusste nicht, dass man nur aus Angst klug wird.
Stepan Twardoch neigt zu flächigen Darstellungen, die ganze Jahrhunderte umfassen. Seine oberschlesischen Protagonisten dienen häufig in der preußischen und später deutschen Armee und werden durch die Verheerungen des Ersten Weltkriegs in ihrem Weltbild erschüttert. Dazu erklärt er:
Über Geschichte bzw. die Vergangenheit zu schreiben, ist für mich ein Mittel, um etwas über unsere heutige Welt zu erfahren. Denn aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass das Gegenwärtige für uns verborgen ist. Für mich jedenfalls. Ich kann es nicht direkt berühren. Und so muss ich einen Weg um diesen Vorhang herumfinden. Und dieser Weg führt in die Vergangenheit. Ich blicke von der Vergangenheit aus auf die Gegenwart.
Mit seinem Protagonisten Konrad Widuch beleuchtet der Autor nun die russische Seite. Der idealistische Jungrevolutionär verliebt sich in die Rotarmistin Sophie mit ihren großen Augen in Berliner Blau, wie es heißt. Konrad folgt ihr nach Moskau ins Hotel Lux, das durch die Verhaftungen in der Stalinzeit traurige Berühmtheit erlangt hat. Und auch Familie Widuch, zu der inzwischen 2 Töchter gehören, wobei eine Ninel heißt, Lenins Name rückwärts gelesen, bleibt von den Schrecken des Stalinismus nicht verschont.
Jeder Tag, den sie ihr Kind im Arm hielt, ließ die große Idee des Kommunismus mehr verblassen. Und als der Hunger in die Ukraine kam, wovon wir sehr wohl wussten, fand sie keinerlei Rechtfertigungen mehr für die Grausamkeiten, die die Partei, und es war unsere, dort beging.
Konrad wird verhaftet und gefoltert. Er kommt in ein Straflager, seine Familie verliert er aus den Augen. Mit äußerster Brutalität kann er sich aus dem Gulag befreien und schlägt sich mit zwei Mitstreitern, darunter der Russin Ljubow, zu einem vorderasiatischen Turkvolk durch. Doch selbst hier bleibt der verheerende Einfluss des Sowjetimperialismus spürbar.
Ihr wisst nicht, wie Russland kommt, wenn es kommt. Russland, wenn es kommt, kommt groß, obwohl seine Menschen elend, schwach sind. Aber es kommt groß und ist nicht imstande, etwas neben sich zu dulden, was nicht Russland ist. Deshalb verwandelt es alles in Russland, versteht ihr? In Russland, das heißt in Scheiße. Damit alles genau solche Scheiße wird wie es selbst.
Nicht von ungefähr zitiert Stepan Twardoch den sächsischen Romancier Karl May und damit einen Seelenverwandten. Kälte, von Twardochs Stammübersetzer Olaf Kühl mit Aplomb ins Deutsche gebracht, ist ein ausschweifender politischer Abenteuerroman. Indirekt handelt er vom Schrecken des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Der polnische Schriftsteller engagiert sich aktiv für die ukrainische Armee. Indem er kunstvoll und raumgreifend über die Vergangenheit schreibt, zielt er auf die Gegenwart.
Katrin Hilgruber war das über Kälte von Stepan Twardoch. Aus dem Polnischen übersetzt, wie gerade gehört, von Olaf Kühl ist der Roman bei Rowohlt Berlin erschienen für 26 Euro.
The flag asking loyalty to wear. We all take part in that great parade. Our eyes are bound with stars and stripes. Some said that this world was sick and our justice could heal it. Staining with the hands of the people, but still preaching love. They tell you fight, they tell you shoot. They tell you fight, they tell you shoot. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot. Fighting, marching, give the sinners to trade their lives with gold and grain. No one knows why they have to buy such a cruel price. They tell you fight, they tell you shoot. 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 Shoot, shoot, shoot. Shoot. Shoot.
Das war Musik von der gebürtigen Mailänderin Katharina Barbieri, die heute in Berlin lebt und sich Missing Cat nennt. Auch der italienische Schriftsteller Mario Desiati entwickelt in seinem jüngsten Roman eine Geschichte, die sich zwischen Süden und Norden aufspannt. Spatriati heißt sein neuer Roman, dessen Held sich aus der patriarchalischen Enge Apuliens befreit und dem Druck der Gesellschaft nach Berlin entkommt. Seine Heimat bleibt er aber dennoch mit überraschender Hartnäckigkeit treu. Spatriati wurde 2022 mit dem renommierten Premio Strega ausgezeichnet. Die Jury lobte die Widersprüchlichkeit des Romans, seine Sentimentalität und Härte, seine Poesie und Bissigkeit. Christine Hamel hat den Roman gelesen und ist bei mir jetzt im Studio. Christine, vorab müssen wir erst einmal klären, was der Titel von Mario Desiatis Roman bedeutet, Spatriati.
Ja, als Spatriati gelten in Apulien Leute, die nicht dazugehören. Also es sind andere, es sind Außenseiter, Spinner. Dieser Begriff schließt in dieser archaischen Welt Apuliens auch gleich die Alleinstehenden, die Unverheirateten oder Ziellosen und Vagabunden ein und die, die alle Tabus brechen, also die Befreiten. Mario Desiati klärt diesen Begriff gleich am Anfang des Romans eigentlich auch selbst auf.
Und sind das schon alles Charakteristika für Francesco und Claudia, die beiden Helden des Romans?
Ja, dieser Roman folgt den beiden. Claudia strotzt nur so vor Eigensinn. Sie ist selbstbewusst, emanzipiert, schlagfertig, unabhängig, mutig und reißt Francesco so oder anders eigentlich immer mit, denn Francesco ist unsterblich in Claudia verliebt. Dieses Anderssein ist bei Claudia Programm. Sie sagt einmal von sich selbst, es ist schon schwer genug, so wie ich zu sein. Wie sollte ich da noch wie die anderen sein? Dieses Sein wie die anderen verlangen aber grundsätzlich die Gesetze in dieser archaischen Gesellschaft, in der Francesco und Claudia aufwachsen. Denn Schauplatz der Handlung ist zunächst Martina Franca in Apulien, ein Ort im Landesinneren. Und die beiden gehen da zusammen zur Schule. Und pikanterweise geht Claudias Vater, ein Chirurg, mit Francescos Mutter, einer Krankenschwester, fremd. Ein Tabubruch natürlich, aber man tut so, als ob nichts wäre.
Diese Figur der Claudia, das sagen zumindest die, die sich im Werk von Mario Desiati auskennen, erinnert ja ein bisschen an die Hauptfigur in Desiatis Roman Zementfasern von 2012, an Domenica Orlando, genannt Mimi. Die kam auch aus Apulien und war unangepasst, unabhängig, mutig. Was verhandelt der Autor denn anhand dieser Spatriati?
Ja, genau. Desiati hat eine Vorliebe für diese emanzipierten Frauenfiguren, die sich strahlend von ihrem rückständigen Umfeld abheben. Aber wie schon Mimi gerät ihm auch Claudia sehr schablonenartig, denn Claudia ist schon andersartig aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes. Sie ist weißhäutig und rothaarig, natürlich sehr schön. Ihr bürgerliches Elternhaus erlaubt ihr ein Jahr am Ende der Schulzeit in London und dann ein anschließendes Wirtschaftsstudium an der Bocconi in Mailand. Mit Francesco, der in Apulien zurückbleibt, er studiert ein paar Semester in Bari, telefonieren sie dann regelmäßig und erzählt ihm freimütig von ihren polyamorösen Abenteuern. Claudia ist versucht von einer Welt unendlicher Möglichkeiten und Francesco folgt ihr zwar, ruht aber viel mehr in sich und schöpft eben auch Kraft aus seiner Herkunft. Das Problem bei dieser Ausgestaltung, dieser Gegensätzlichkeit ist, dass Mario Desiati nicht suchend über die beiden schreibt, sondern immer nicht schwankend, sondern immer schon wissend.
Und aus welcher Perspektive ist das Ganze denn erzählt?
Ja, im ersten Teil des Romans, der noch in Apulien angesiedelt ist, erzählt Francesco aus der Ich-Perspektive. Francesco ist ein hochsensibler Junge, dem Katholizismus zugeneigt, eher kleinbürgerliche Herkunft, durchaus auch Männern erotisch zugetan, grundsätzlich aber wild und unglücklich verliebt in diese Superdonna Claudia. Und dazwischen schaltet sich die Stimme eines auktorialen, also allwissenden Erzählers, was nicht ganz stimmig ist. Da kommt es auch meist zu einem Beschreibungsüberschuss, denn Mario Desiati erzählt gerne facettenreich und poetisch. Der Übergang zum Kitsch ist da immer fließend. Im zweiten Teil des Romans, wenn Claudia und Francesco dann in Berlin sind, erzählt Mario Desiati auch noch aus einer Wir-Perspektive. Da ist so ein bisschen ein chorisches Erzählen angesagt.
Zwei Italiener aus dem archaischen Süden mit offener sexueller Orientierung in Berlin. Ist Spatriati damit auch ein neuer Berlin-Roman?
Ja und nein. Also Berlin ist der Ort, wie es im Roman heißt, an dem die italienischen Glücksritter strömen. Berlin wird für die beiden Hauptfiguren natürlich zu einem Ort der Befreiung. Zunächst ist ja nur Claudia da. Sie wohnt in einem Dachzimmer in Pankow und arbeitet als Accountmanagerin eines Start-ups. Gemeinschaftsbüro Bunte Blumensträuße vom vietnamesischen Blumenhändler. An der Janowitzbrücke hörte sie die Züge der S-Bahn über sich hinwegrattern. Also Mario Desiati bringt da auch so ein bisschen Großstadtromantik rein. Und dann sind da natürlich noch die Clubs, in denen sie Erika, eine Italienerin aus Ligurien, kennenlernt, die bei ihr einzieht. Dann lernt sie Andrea kennen, einen Georgier. Alles nichts, womit man eigentlich nicht sowieso rechnen würde. Der Roman hat immer wieder eine kräftige Schlagseite ins Schablon- und Klischeehafte. Und auch Berlin wird eigentlich so auserzählt. Und während sich Claudia in Berlin ausprobiert, versucht Francesco sich als Makler in Apulien. Er hat sich ein Leben eingerichtet und kommt Claudia nahe, indem er die Autorinnen liest, die sie schätzt. Das sind Maria Marcone, Rita Durante, Marie-Theresa Di Lascia. Das sind alles apulische Autorinnen, zu denen es im Buch heißt, es waren schwierige Bücher voller Wut, in jedem eine verborgene Wahrheit.
Also spielt die Literatur auch eine gewisse Rolle in diesem Roman.
Genau, Literatur und Philosophie sind so etwas wie die geheime Essenz des Romans. Eine große Rolle spielt vor allem Franco Cassano mit seinem mediterranen Denken. Das ist ein Denken, das sich an Camus' Utopie anlehnt, mittels eines orientalischen Erbes aus der Fortschrittsideologie der westlichen Welt herauszukommen. Franco Cassano war Soziologe an der Universität Bari. 1996 erschien sein Buch Il Pensiero Meridiano. Es geht um eine Geophilosophie, um den Versuch einer Aufwertung des Südens, der die Kulturen des Nordwestens aus ihrer krankmachenden Effizienz herausführen kann. Gegen Beschleunigung und Ökonomisierung aller Lebensbereiche setzt Franco Cassano auf Langsamkeit, kulturelle Kompromissfähigkeit und das soziale Miteinander des Südens. Mario Desiati hat ihm den Roman gewidmet. Francesco kehrt denn auch Berlin wieder den Rücken zu und geht nach Apulien zurück, zum Geflecht der Wurzeln des Südens, wie es heißt, zum Licht und zum Meer.
Das sagt Christina Hamel über Mario Desiatis Roman Spatriati. Aus dem Italienischen übersetzt von Martin Hallmannsecker ist er bei Wagenbach erschienen für 24 Euro. Christine, vielen Dank für diese Einordnung.
Sehr gerne.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Mutter Wolfen aus Gerhard Hauptmanns Drama Der Biberpelz. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Julia Kainsbauer aus Füssen. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach der Lieblingsdichterin des größten Popstars unserer Tage, Taylor Swift. Erraten Sie, wer hier in die Kutsche steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Zurück zum Homestead. Sei ein braver Junge, Carlo.
Ihr Hund begleitet uns ja wieder. Ohne den gehen's nirgendwo hin, oder?
Meine einzige Gesellschaft sind meine Neufundländer, die Hügel, der Sonnenuntergang und Kiez. Oder Websters Wörterbuch.
Na, dann schon lieber Kiez.
Wenn ich ein Buch lese und mir wird davon am ganzen Körper so kalt, dass kein Feuer mich wärmen kann, weiß ich, das ist Poesie.
Also, bei Kiez geht mir das Herz auf.
Ich starb für Schönheit und er für Wahrheit. Gleiches macht uns zu Geschwistern.
Arbeiten's wieder an einem Gedicht?
Gerade war ich auf der Post und habe ein paar Sachen verschickt.
Ach, dann wünsche ich Ihnen, dass mal was gedruckt wird.
Träume sind heikle Gaben, die eine Stunde beleben. Dann scheuchen sie uns fort, verarmt durchs Purpurtor, an jenen rohen Ort, der unserer war zuvor.
Großartig. Das gehört unbedingt veröffentlicht.
In Amherst wohl kaum.
Vielleicht in Springfield. Da gibt's ja gute Zeitung.
Wenn ich Ordnung zu machen versuche, explodiert meine kleine Kraft und lässt mich nackt und verkohlt zurück.
Aber eine Dichterin sollte publizieren. Irgendwann müssen's diesen Schritt wagen.
Wir wissen nicht, wie groß wir sind, bis sie uns zum Aufstehen zwingen. Und wenn wir es dann wirklich tun, wird unser Kopf durch die Wolken dringen.
Ganz genau, ab durch die Wolken. Der Carlo findet es auch.
Wirklich? Wäre der Ruhm mein, ich könnte ihm nicht entkommen.
Er wäre wohl verdient.
Wenn aber nicht, dann besser dieser Barfußgang.
Ein Barfußgang? Sie sind doch keine Büßerin. Auch wenn sie immer in weißen Kleidern herumlaufen.
Ich bin niemand. Wer bist du?
Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Fahren Sie lieber mal an die Küste, das bringt Sie auf andere Gedanken.
Ich habe noch nie ein Moor und nie das Meer gesehen. Weiß doch, wie Heidekraut aussieht und wie die Wogen gehen.
Aber inspirierend könnte so ein Ausflug trotzdem sein. Sie bräuchten ja keiner Menschenseele zu begegnen.
Das bezweifle ich.
Aber sicher, ich fahre Sie nach Cape Cod. Oder nach...
Lassen Sie nur.
Also, wenn's möchten...
Danke. Ich lebe in der Möglichkeit.
Ja, sorry. Ach, ich rede immer so viel. So, der Homestead, da wären wir.
Hoffnung, das gefiederte Ding, das sich in der Seele niederlässt und die Melodie ohne Worte singt und niemals aufhört.
Ganz genau.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.